Domradio. Sonntagslicht.
Wir haben Palmsonntag im Jahr 2025. Hier ist euer Sonntagslicht. Nur gute Nachrichten. Und wir haben in diesem Jahr auch eine gute Nachricht zu feiern. Also mindestens eine. Und zwar, wir werden 25. Wir haben Geburtstag. Und das soll Anlass genug sein, um ab sofort auch hier im Sonntagslicht auf 25 Jahre Domradio zurückzublicken. Immer wieder mal einen kleinen Beitrag von damals, aus der Vergangenheit, wie alles anfing, wie es damals war, was vor 10 Jahren passiert ist, aber auch, wie wir zurückblicken auf 25 Jahre Domradio. Und da steigen wir gleich hier im Sonntagslicht ein. Ich bin euer Host Olli Kelch. Wundert euch nicht, meine Stimme ist diesmal ein bisschen zerkratzt. Auch ich habe Hallo gerufen, als es hieß, wer möchte eine Erkältung haben. Nichtsdestotrotz, hier ist das Sonntagslicht. Ich wünsche euch einen gesegneten Palmsonntag. Grüß euch. Ich habe es ja gerade schon gesagt, das Jahr 2025 ist für uns bei domradio.de etwas ganz Besonderes. Denn vor 25 Jahren, an Pfingsten im Jahr 2000, sind wir zum ersten Mal on air gegangen, also auf Sendung gegangen. Das war ein großes Ereignis. Unser Studio direkt gegenüber vom Kölner Dom, das wurde feierlich eingeweiht mit allem, was dazugehört, sogar Weihrauch, der dann auch dafür sorgte, dass die Rauchmeldeanlage plötzlich anfing, Lärm zu machen. Ja, und dann ging's los. Wir waren zu hören über UKW in und um Köln, über Satellit, über Kabel in NRW. An Podcasts konnte man übrigens damals noch nicht denken. Die gab es da noch nicht. Und das Internet, das war ja auch noch ziemliches Neuland. Seitdem ist viel passiert. Viele Menschen haben bei uns gearbeitet. Manche sind gegangen, andere dazugekommen, einige geblieben. Auch verschiedene Erzbischöfe hatten in dieser Zeit in Köln ihren Dienst. Aus einem kleinen Sender ist ja mittlerweile, ihr wisst es, ein großes katholisches Medienportal geworden, was über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist. In 25 Jahren ist wirklich viel geschehen und deswegen blicken wir auch immer wieder mal zurück auf die vergangenen 25 Jahre. Meine Kollegin Uta Vorbrot, die hatte im Studio jetzt in dieser Woche Johannes Schröer und Stefan Bauer aus unserer Redaktion. Die beiden haben nämlich am 11. Februar 2013 die Aufgabe gehabt, die Rosenmontagssendung zu präsentieren. Das war gleichzeitig der Tag, an dem Papst Benedikt der 16. als erster Papst der Neuzeit seinen Rücktritt bekannt gab. Und das war ein echter Einschnitt, sagte Stefan Bauer.
Wo ich mit Stefan Quiels im Studio saß, wir wie immer uns auf unsere Rosenmontagssendung gefreut haben und sickerte so irgendwann am Morgen das erste Mal durch, dass der Papst zurücktreten würde. Und wir dachten natürlich, da macht einer einen Gag, das Karneval.
Das war an einem Rosenmontag?
Das war Rosenmontag. Ich stand am Zug als Pirat geschminkt und kriegte den Anruf, du musst zum Kardinal Meißner, der damals noch hier Erzbischof war, du musst dahin und ihn interviewen, denn Benedikt ist zurückgezogen. Ja. Der Kardinal Meißner war mit Benedikt ganz eng. Ich habe mir dann irgendwie schnell, hier hing immer von Ingo Brüggenjürgen die Anzugjacke über das Piratenkostüm, hatte die Augen natürlich noch geschminkt und hatte meine geschminkte Wunde auf der Wange. Ich zu Kardinal Meißner, der saß da wirklich bedröppelt, weil ihn diese Nachricht auch sehr überrascht hatte und er nicht vorher von seinem Freund Benedikt eingeweiht worden war. Richtig traurig saß er da und ich in meinem Piraten-Outfit musste ihn da interviewen. Und das war schon sehr, 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 sehr abenteuerlich, als Pirat da den Kardinal zu interviewen. Der war wirklich so traurig.
Ja, und für uns war das natürlich schwierig dann. Wir hatten uns voll auf Karneval eingestellt und wussten dann nach und nach, okay, das ist kein Karnevalsgag, das ist die Wahrheit. Und wir, was machen wir denn jetzt? Machen wir irgendwas zwischen Karneval und Kirche? Das ist ja sowieso bei Karneval nicht verkehrt. Und das haben wir dann auch gemacht. Also wir haben schon auch Karnevalsmusik laufen lassen, aber wir haben natürlich immer wieder auch ja, unsere Pflicht als kirchliches Medium mussten wir dann auch an dem Tag nur wirklich
einhalten. Es ist halt nicht immer leicht, über die Kirche zu berichten, die Stimmungen und Gefühle auch dabei richtig einzuschätzen. Das ist ein Balanceakt. Aber ich glaube, damals, im Jahre 2013, haben das der Stefan und der Johannes genau richtig gemacht. Von diesen Erinnerungen gibt es jetzt regelmäßig bei uns im Domradio Radioprogramm sowie auf unserer Website und auf Social Media kleine Einblicke in eben diese vergangenen 25 Jahre. Und wir hier im Domradio Sonntagslicht greifen das auch jeden Sonntag ab sofort auf. Was ist passiert in 25 Jahren Domradio? Wir versuchen natürlich nur die guten Nachrichten rauszufiltern. Was auf der einen Seite traurig ist, ist auf der anderen Seite aber auch ein Zeichen der Hoffnung. Das kann man nun auch in Bad Orb erleben. Dort gibt es seit Samstag, 12. April, die Boulder Church. Nach etwa einem halben Jahr Bauzeit gibt es in der Kirche nun eine Kletterfläche von etwa 500 Quadratmetern auf zwei Ebenen. Die Idee dazu hatten Marc Ihl und Marco Köhler. Und zwar die Kirche St. Michael in eine Kletterkirche umzuwandeln. Die Gemeinde nutzt die Seitenkapelle weiterhin. Die Kirche, die wurde 1964 eröffnet und 2016 geschlossen. Die Gründe, die waren vielfältig. Die Heizung war kaputt, der Turm war marode und wurde abgerissen und die Zahl der Katholiken sank. Deshalb wurde die Kirche nicht mehr genutzt. Pfarrer Stefan Kümpel und die Kirchengemeinde stimmten den Plänen von Ihl und Köhler zu. Die Gemeinde wird die Seitenkapelle als Winterkirche weiter nutzen können. Handwerker haben eine zweite Ebene über dem ehemaligen Altarraum gebaut, zum Bouldern, also Klettern ohne Seil und Gurt bis zu einer Höhe von etwa 4,50 Meter, gibt es 75 verschiedene Routen in 7 Schwierigkeitsstufen. Ja, und in einem Bistro können die Besucher dann auch Kaffee, Kuchen, Snacks und kühle Getränke genießen. Also, finde ich, hinten raus eine gute Nachricht. Die Gemeinde kann die Seitenkapelle weiter nutzen. Und die Jugendlichen betreten mal eine Kirche auf andere Art. Ja, und auch diese Bilder gingen um die Welt. Das britische Königspaar hat Papst Franziskus getroffen, ganz privat. Das Treffen, das gab es am Mittwochnachmittag. Papst Franziskus gratulierte König Charles und Königin Camilla zum Jahrestag ihrer Hochzeit und bedankte sich für die Genesungswünsche von König Charles. Ein geplanter Staatsbesuch der Monarchen im Vatikan wurde wegen des Gesundheitszustandes von Franziskus abgesagt. Wir wissen es ja, der Papst war erst kürzlich aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das Treffen, das wurde erst kurz vor stattfinden bestätigt und dauerte gut 20 Minuten. Ja, und dann gab es ja auch noch ein Bild vom Papst im Vatikan, gekleidet, nur mit Unterhemd und Poncho, auf seinem Weg durch den Petersdom, und eigentlich wollte er nur privat beten, segnete er dann noch eben schnell ein Baby und grüßte zahlreiche Besucher. Die waren sichtlich erstaunt, ein Jugendlicher wahrscheinlich so sehr, dass ihm ganz locker nur rausrutschte: Hey Papa. Jetzt reden wir hier im Sonntagslicht über Fußball. Die Herrennationalmannschaft des Vatikans, die stand mal wieder auf dem Platz und ist aufgelaufen gegen eine namhaft besetzte Auswahl aus Deutschland. Für Deutschland zum Beispiel stand Thomas Helmer auf dem Platz, Europameister 1996, oder Kevin Kurani, Vize-Europameister 2008, und Hansi Müller, Europameister 1980. Ja, und dieser Hansi Müller, der hat uns im Telefongespräch verraten, warum die deutsche Veteranen-Nationalmannschaft mit 5:7 gegen den Vatikan verloren hat, obwohl er Kampfgeist hatte, der groß war. Also zumindest bei den deutschen Kickern.
Ailton, früher Werder Bremen-Spieler, der hat auch gleich 1-0 gemacht und der wollte unbedingt gewinnen, war auch nachher etwas angesäuert, weil wir verloren haben. Aber die Mannschaft war ja vom Vatikan, die waren plus minus 30 und bin inzwischen 67. Also ein Laufduell zu machen gegen 30-Jährigen, das ist nicht angesagt. Wir haben natürlich versucht, technisch ein bisschen so Kabinettstückchen zu machen. Gab es auch teilweise.
Wie wir wissen, es hat nicht gereicht. Der Vatikan hat gewonnen, macht nichts, denn es ging um das Spendensammeln für benachteiligte Kinder und darum, auf die Situation der Kinder aufmerksam zu machen. Und zum Aufmerksamkeit erzeugen ist Fußball ja immer ein super Mittel.
Fußball ist weltweit eine Sportart, die unglaublich viel bewegen kann, dass dann auch Hautfarben, Nationalitäten, Religionen keine Rolle spielen. Diese Hürden, die es da immer wieder gibt in der Gesellschaft, sind beim Fußball ohne Probleme zu überwinden. Und deswegen war es auch eine gelungene Geschichte. Und das wird auch weiter fortgeführt mit anderen Spielen.
Obwohl Hansi Müller als Profifußballer und Mitglied der deutschen Nationalmannschaft viel erlebt hat, war das Fußballspielen im Vatikan auch für ihn etwas Besonderes.
Es ist schon was Besonderes, auf dem Fußballplatz zu spielen mit dem Vatikan im Hintergrund, mit der Domkuppel. Gibt es auch tolle Fotos, die wir gemacht haben. Und klar, es ist so ein Spiel auch, ein Charity-Spiel, auch die Möglichkeit für uns Fußballer, etwas zurückzugeben von dem, was uns die Karriere gegeben hat.
Ex-Fußballnationalspieler Hansi Müller hat mit dem deutschen Team Kicker-Team Kinderlachen für bedürftige Kinder gegen die vatikanische Nationalmannschaft gespielt und verloren. Das Ganze kann man nachlesen auf domradio.de. Und jetzt wird's musikalisch hier bei uns im Domradio Sonntagslicht. Und das ist auch eine verdammt gute Nachricht, die jetzt kommt. Tobias Levening. Er ist Gymnasiallehrer für Englisch, Musik und Sozialwissenschaften. Der hat seinen Job aufgegeben, um durch Singen Spenden zu sammeln. Sein Ziel sind 100.000 Euro und zwar für die SOS Kinderdörfer. Dafür singt er in Kirchen Lieder von Künstlern wie Herbert Grönemeyer, Max Giesinger, Bette Midler und die Konzertbesucher, die spenden dann. Seit Oktober ist er mit seinem singenden Spendenmarathon unterwegs. Der nennt sich Du bist ein Wunder. Warum er das Geld an die SOS Kinderdörfer spenden möchte, das hat er uns im Interview verraten.
Weil ich glaube, die leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, dass Kinder überall auf der Welt, ich sage es jetzt mal pathetisch, die Herrlichkeit Gottes verwirklichen können, die in ihnen steckt. Es gibt halt überall auf der Welt von Krisengebieten Kinder, die unter erbärmlichsten Bedingungen leben müssen und nicht das Privileg haben, in einem Land wie Deutschland aufzuwachsen. Und ich denke, dass wir einfach vergessen haben, dass unser Job als Mensch ist, dafür zu sorgen, dass Kinder vernünftig auf den Weg gebracht werden können.
Das Singen vor Publikum ist für Levening nichts Neues. Er hat schon mehr als 500 Konzerte gegeben mit Bands, Ensembles und auch Solo. Auch für über 70.000 Menschen im Fußballstadion oder im Fernsehen. Aber diese Aktion für die SOS Kinderdörfer ist etwas Besonderes.
Also die Atmosphäre in einer Kirche ist natürlich immer total besonders. Und dann ist es so, dass ich mir das ganze Programm ja selber überlegt habe. Also die Songs, die ich ausgewählt habe, sind alles Songs, wo ich selber, wenn ich sie in voller Konzentration und Fokus höre, an zu weinen fange, weil hinter denen eine besondere Message, eine besondere Energie, eine besondere Haltung zum Leben steckt. Die darf ich jetzt alle in diesen Kirchen zu Gehör bringen und andere Menschen mit dieser Energie anstecken. Im Grunde ist dieses Konzertprogramm all das, was ich meine, über das Leben gelernt zu haben in meinen 37 Jahren.
Er möchte seine Botschaft in die Welt bringen. Und dabei spielt auch sein christliches Verständnis eine Rolle, hat er uns verraten.
Also ich denke, dass dieser Titel Du bist ein Wunder ist im Grunde nur eine Abwandlung von Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Von der Selbstliebe aufgehend, sich selber erstmal anzunehmen, wie man ist, wie man von Gott gemacht ist, mit den Talenten, Werten, Potenzialen, die man bekommt und das natürlich auch im anderen zu sehen und sich gegenseitig zu helfen, das ausleben zu können und in die Welt zu bringen.
Du bist ein Wunder heißt die Konzertreihe von Tobias Levening, mit der er für die SOS Kinderdörfer Geld sammelt. Sein Ziel sind 100.000 Euro, 60.000 Euro hat er schon. Er glaubt, dass er in 2 bis 3 Monaten sein Ziel erreicht hat.
Die Inspiration.
Heute verbinde ich mal unsere Inspiration zum Ende vom Sonntagslicht mit einem Gespräch, was wir im Domradio geführt haben. Und zwar mit Dr. Christian Weingarten. Er ist der Umweltbeauftragte des Erzbistums Köln. Wir haben mit ihm über Schöpfung bewahren gesprochen. Da kann man viele Dinge tun, zum Beispiel nachhaltig bauen. Manche wollen Dächer begrünen. Pflanzen, die bringen ja Artenvielfalt, Insekten finden Futter und Heimat. Und das Dach bringt Sauerstoff und Kühlung, nicht nur in den eigenen Garten, sondern auch in die Stadt. Andere sagen, lasst uns Sonnenkollektoren auf die Dächer bringen. Damit können wir aus Sonnenenergie Strom machen, saubere Energie erzeugen. Ganz ehrlich, beides sind gute Ideen und beides geht auch. Fangen wir mal an mit den Flach- und Schrägdächern, wo wir einen Garten drauf pflanzen möchten. Was pflanzt man da? Das wird uns geraten von Dr. Christian Weiser.
Bei sehr leichten Dächern ist eine sehr dünne Substratdecke da. Da muss man auch Pflanzen, die nicht zu groß werden, die aber dann eben gut sind für Insekten, dass auch Insekten sich dort ansiedeln können. Und dann ist die Photovoltaikanlage da drüber, sodass die auch sogar ein bisschen beschattet wird und dass die Pflanzen noch gar nicht so starke Sonnenstrahlung abbekommen. Das ist ja im Sommer auch schwierig, wenn die Pflanzen am Grünrad zu stark, zu heiß werden. Dann gehen die auch irgendwann kaputt. So schützt das Solarpaneele, die sogar, dass es zu heiß wird.
Die richtige Reihenfolge ist also wichtig. Die Pflanzen unter der Solaranlage, damit sie nicht das Sonnenlicht stehlen. Bei Dachgärten muss man aber auch darauf achten, dass Bäume oder Rankenpflanzen nicht über die Solarmodule wachsen, weil die sonst Schatten werfen. Auch im Erzbistum Köln gibt es bereits solche Kombinationen.
Wir haben eine neue Schule in Bad Honnef, die St. Josef-Gesamtschule, wo schon ein Gründach ist und auf das Gründach wird jetzt nachträglich die PV-Anlage draufgesetzt. Also auch das ist möglich, wenn man jetzt schon ein Gründach hat und die Statik erlaubt ist, kann man das auch sehr gut einfach nachrüsten, eine Anlage.
Es gibt sogar schon die ersten Städte, da ist nicht mehr entweder oder gefragt, sondern es soll kombiniert werden.
Es gibt sogar erste Städte wie Hamburg, wo in Zukunft auch eine Pflicht ist, beides zusammen zu kombinieren. Also Gründach und Photovoltaik, weil man will ja Energie produzieren und man will gleichzeitig den besonderen Effekt der Gründächer für Biodiversität, für die Kühlung von Städten erzielen. Also bald fragt man nicht mehr nach einer Genehmigung, sondern man muss es wirklich umsetzen.
Gemeinsam für die Schöpfung aktiv werden mit grünen Dächern, Solaranlagen und allem, was dazugehört. Das war das Sonntagslicht. Apropos Grün, wir haben Palmsonntag. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Palmsonntagsprozessionen am heutigen Sonntag. Und wenn ihr nochmal genau wissen möchtet, was ist an Palmsonntag eigentlich gewesen, empfehle ich euch unsere sozialen Medien. Auf den Social-Media-Kanälen haben wir in einfacher Sprache erklärt, was es am Palmsonntag so Besonderes gibt. Wir hören uns wieder nächste Woche. Dann ist schon Ostern. Macht's gut. Bis dann. Tschüss, euer Olli.